Ja, wir hören zwei biblische Texte, die beide von einer Erfahrung auf dem Wasser sprechen. Wir haben ja auch zum Eingang des Gottesdienstes herzlich willkommen schon dieses Seebild gesehen mit dem Boot. Und der eine Text ist im Johannesevangelium, Kapitel 6. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Boot kommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten.
Ich lese aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach ein starker Sturm auf dem See los. Die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben, aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf, bedrohte den Wind und den See. Da wurde es ganz still. Die Leute wunderten sich und sagten zueinander: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm.
Ja, ich möchte euch einladen, euch eine Situation einfach mal vorzustellen. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes waren Fischer und früh morgens fahren sie auf den See hinaus. Es ist noch dunkel und dann langsam geht über den Bergen Galiläas die Sonne auf und wandert so langsam über den See und erhellt den See. Und sie staunen über diese Schönheit, wenn sie sich umschauen, dieses glitzernde Wasser, dieses helle Licht der Sonne, die grünen Berge. Und gleichzeitig ist dieser Ort nicht nur ein Ort zum Staunen, sondern es ist ihr Arbeitsplatz. Sie werfen die Netze aus, versuchen die Fische zu fangen. Dieser See ist ihre Lebensgrundlage. Er ernährt sie, ihre Familien und noch viele andere Menschen. Und sie sind Teil dieses Ökosystems, wie schon viele Generationen vor ihnen. Also Natur, Schönheit und Nahrung. Wir haben eben zwei Bibeltexte gehört, die eine ganz andere Erfahrung mit den Kräften der Natur erzählen. Wo die Freunde Jesu mit dem Boot unterwegs sind, alles ist ruhig und plötzlich kommen diese gefährlichen Fallwinde auf. Matthäus spricht von Megaseismon, das heißt ein Megaseebeben, was entsteht. Und sie bekommen es wirklich mit der Angst zu tun, diese erfahrenen Fischer, und schreien um Hilfe. Jesus schläft und sie sind mit diesen unglaublichen Gewalten und auch zerstörerischen Kräften der Natur konfrontiert. Ohne die Natur können wir nicht leben, ohne das Licht der Sonne, die das Leben schenkt, ohne das Wasser, ohne die Bienen, die die Blumen bestäuben. All das ist unsere Lebensgrundlage. Die Natur hat Gott so geschaffen, dass wir ein Teil davon sind und mit allem verbunden sind in dieser Natur. Wir sind sozusagen in eine Schöpfungsgemeinschaft hineingestellt, wo es ein Nehmen und Geben gibt. Und dann die andere Erfahrung, dass die Natur zerstörerisch sein kann. Unglaubliche Kräfte, denen wir nicht gewachsen sind. Und die Natur macht nicht alles, was wir gerne hätten. Sondern unser Auftrag ist es, sie zu bebauen und zu bewahren. Ja, wir dürfen sie auch nutzen, aber nicht ausbeuten. Im Sommer 2020 haben meine Frau und ich Urlaub gemacht im schönen Ahrtal. Wir sind mit den Fahrrädern dort an der Ahr entlang gefahren, sind in den Weinbergen gewandert. Und ihr alle habt die Bilder gesehen und sie gehen uns nicht aus dem Kopf, wie dann ganze Dörfer weggeschwemmt wurden, Häuser weggerissen, Menschen zu Tode gekommen sind und man jetzt immer noch daran ist, vieles aufzubauen und vieles immer noch brach liegt. Und es ging ein Erschrecken durch unser Land, obwohl wir schon seit 50 Jahren wissen, dass wir die Natur zu sehr ausbeuten und dass das Folgen hat. Die Gefahr muss manchmal nahe genug kommen, damit wir aufwachen. Diese Erzählungen, die wir gelesen haben aus der Bibel, die schon länger Christen sind, kennen die in- und auswendig, haben schon oft Predigten darüber gehört. Und in der Regel geht es immer darum, wenn wir in persönlichen Krisen stecken, uns das Wasser bis zum Hals steht, wie hilft Jesus uns da heraus? Und ich habe mir die Frage gestellt, haben diese Erfahrungen, die die Jünger damals gemacht haben, uns auch etwas zu sagen in Bezug auf diese globale Krise, die uns bedroht? Sodass es heute Morgen gar nicht so sehr um unsere persönlichen Krisen geht und Schwierigkeiten, in denen wir stecken, sondern um diese globale Krise unserer Schöpfung, diese große ökologische Krise, die wie ein Sturm über unsere Welt geht, wie eine kommende Katastrophe. Und da sitzt sozusagen die ganze Menschheit im Boot. Und es spielt erstmal keine Rolle in dem Boot, ob jemand Christ ist oder Atheist oder Muslim oder was auch immer er glaubt oder nicht glaubt. Sondern wir sind alle als Menschheit diesen Gefahren ausgesetzt. Und wenn das Schiff sinkt, dann macht es letztlich auch keinen Unterschied, ob jemand im Unterdeck ist, wie die armen Völker dieser Erde, die am stärksten zurzeit leiden unter dieser Klimakrise, die wir auf der reichen Seite dieser Welt am stärksten mit beeinflusst haben, also eine unglaubliche Klimaungerechtigkeit in dieser Welt. Biologen, Physiker, Klimaforscher haben zu dem Thema sehr viel zu sagen. Mehr im Konkreten als ich, als Pastor, Theologe. Die Politiker sind gewaltigen Herausforderungen ausgesetzt. Wie begegnen wir dieser Katastrophe, diesen Schwierigkeiten? Und es ist die Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Berührt uns das? Und wenn ja, wie? Also von daher habe ich mir die Frage gestellt, was macht Gott eigentlich in der Klimakrise? Nicht gleich die Frage, was haben wir zu tun? Das wäre noch eine andere Predigt wert. Sondern was tut Gott eigentlich in der Klimakrise? Was tut eigentlich Jesus? Ist er auch mit im Boot? Der Sturm tobt, die Gefahr wird immer größer. Das Boot droht zu kippen. Schläft Jesus? Müssen wir ihn aufwecken, wie die Jünger damals? Oder zugespitzt gesagt, verschläft Jesus die Klimakrise? Tut Gott denn gar nichts? Vielleicht kennst du diese Frage persönlich, wenn du dich traust, sie zu stellen. Und viele Menschen, auch Leute, die gar nicht gläubig sind, stellen sich die Frage, was und wer kann die Welt noch retten? Da taucht auf einmal dieser Begriff Rettung auf. Und wir sagen ja, Jesus sei der Retter. Können wir das auch im Blick auf die Klimakrise sagen, glaubhaft? Etwa so, wie es Jesus damals getan hat, er spricht ein Machtwort und auf einmal sind die Kräfte der Natur wieder im Einklang? Offensichtlich tut er das nicht. Oder Gott setzt den großen CO2-Sauger irgendwo an und reinigt die ganze Luft wieder. Er könnte es, aber er tut es nicht. Es gibt ja Christen, die sagen, das alles sind Anzeichen für das Ende der Welt. Da können wir nichts machen. Wir können sozusagen nur warten, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird alles anders. Er ist sozusagen der Retter, wenn der Totalschaden da war. Das würde ja bedeuten, Gott überlässt uns sozusagen unserem Schicksal. Wir müssen halt die Konsequenzen tragen. Er kümmert sich nicht um die Rettung dieser Welt, sondern wenn sie kaputt ist, dann macht er eine neue. Ehrlich gesagt, diese Vorstellung, die kommt mir so vor, so unchristlich vor, wie wenn man einem Schwerkranken sagt, ach weißt du, es ist klar, deine Krankheit ist nicht heilbar letztlich. Von daher lohnt es sich auch nicht, dich medizinisch zu versorgen oder auch pflegerisch, du musst sowieso sterben. So gehen manche Christen, habe ich den Eindruck, mit dieser Welt um und sagen, naja, es geht sowieso einen Bach runter. Wir warten sozusagen, bis Gott alles verändert. Wie beten wir angesichts dieser globalen Bedrohung, in der wir stehen? In den Psalmen, die sind ja so ein Vorbild fürs Beten, manchmal habe ich damit Schwierigkeiten, weil es da so durcheinander ist. Da schreit jemand um Hilfe, dann lobt er Gott, dann klagt er seine Klagen, aber ich finde, das sind so ehrliche Gebete. Die sind nicht so geschliffen, wie unsere Gebete manchmal sind, wo alles schön glatt ist. Als in 2022 in Sharm el-Sheikh die vorletzte Weltklimakonferenz stattfand, im letzten Jahr in Dubai, in diesem Jahr in Aserbaidschan, da habe ich auch gebetet und habe dieses Thema in mein Gebet hineingenommen, wo viele Menschen aus aller Welt, die Verantwortungsträger sind, zusammensitzen, um das mit zu umbeten. Und dann habe ich meinen eigenen Klimapsalm geschrieben. Und den lese ich euch mal vor. Wir Menschen tun nicht, was wir tun müssten. Auch ich nicht. Unser Komfort, unser Wohlstand, unsere Gewohnheiten, unsere Bequemlichkeit, es fällt schwer, etwas davon aufzugeben. Was wir tun, ist zu wenig. Es reicht nicht, um die Schöpfung zu bewahren. Was tust du, Gott? Wirst du die Welt vor der Katastrophe retten? Wir sehen nicht, dass du eingreifst. Wirkst du im Verborgenen? Oder überlässt du uns einfach den Konsequenzen unseres Tuns? Du hast doch die Welt geschaffen aus dem Nichts, das Universum durch dein Wort in Gang gesetzt, über Milliarden Jahre entstehen lassen, was geworden ist. Und es steht geschrieben in deinem Wort, dein Geist wehte über dem Tohuwabohu. Aus dem Chaos der Elemente entstand Ordnung und Leben. Dein Geist wirkt unablässig in allem von dir Geschaffenen. In ihm leben und weben und sind wir. Du bist der Gott des Lebens. Und heute? Was tust du heute, Gott? In dieser Krise des ganzen Ökosystems unserer Welt, hast du dich abgewendet von unserer Schöpfung? Hast du die Erde und uns Menschen aufgegeben? Wenn du dich abwendest, dann zerfällt die Welt. Das Chaos kehrt zurück. Wenn dein Geist sich zurückzieht und die Ordnung nicht mehr aufrecht erhält, dann zerfallen die Atome. Die Elemente lösen sich auf. Die Meere überfluten das Land. Die Berge stürzen in sich zusammen. Wenn du dich abwendest von deiner Schöpfung, ihre Ordnung nicht mehr gewährleistest, ihre wechselseitige Verbundenheit nicht erhältst, dann verlieren die Sterne ihren Platz, die Umlaufbahnen der Planeten kollidieren, die Sonnensysteme kollabieren. Ohne dich fällt alles in sich zusammen und nach dem Chaos kommt das Nichts. Schöpfung rückwärts. Es bleibt gar nichts, als ob nie etwas gewesen wäre. Wo du nicht bist, Wo du nicht wirkst, da ist nichts. Doch an jedem neuen Morgen erlebe ich neu, du erhältst das Universum. Du hast dich nicht abgewendet. Du hältst die Ordnung der Schöpfung aufrecht. Du garantierst die Naturgesetze im Mikrokosmos der Quanten und Atome, im Makrokosmos der unermesslichen Welten des Weiten des Weltalls. Alles ist mit allem verbunden. Alles hängt mit allem zusammen und du verbindest alles. Und das tust du seit Milliarden von Jahren bis heute, von Generation zu Generation, Jahr für Jahr, jeden Tag, jede Minute. Du bist nicht abwesend, sondern hältst in Treue zu deinen Geschöpfen, heute und morgen und in ferner Zukunft. Dafür ehrt dich die Schöpfung. Das bezeugen die unsichtbaren Kräfte des Kosmos. Und das wird einmal jedes Menschenkind erkennen. Und dir gehört mein Dank und mein Lob dafür. Du tust, was du tust und was nur du tun kannst. Ich bitte dich, hilf uns, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Das, was wir tun können und müssen, aus Fürsorge für deine Schöpfung, als deine Stellvertreter auf deiner und unserer Erde. Ich habe den Psalm nicht so in einem weggeschrieben, sondern ich habe ihn angefangen an diesem Morgen und dann immer wieder vorgenommen und weiter ergänzt. So ist er entstanden. Ein langes Gebet. Vier Erkenntnisse möchte ich gerne mit euch teilen heute Morgen zu dieser Thematik. Und du gibst mir das Bild. Danke. Die erste Erkenntnis: Gott wirkt im Verborgenen. Johannes erzählt, dass Jesus über dem See geht. Es ist finster. Er ist im Dunkeln verborgen. Aber er ist trotzdem da. Er geht im Dunkeln auf dem See spazieren, in einiger Entfernung vom Boot, und die Jünger können ihn nicht sehen. Und unmittelbar können wir Gott, den Schöpfer, nicht sehen. Wir sehen nur, was er tut. Und dass er dahinter steckt, das glauben wir. Das ist unser Vertrauen, dass er da ist. Er ist ununterbrochen aktiv. Und er tut so vieles gleichzeitig und trotzdem bleibt er dabei verborgen im Hintergrund. Was für eine Demut von Gott. Wir sehen das Sichtbare, wie die Natur funktioniert, aber wie er unsichtbar in seiner Schöpfung wirkt, das können wir nicht beobachten. Und Glauben heißt ja, dem Unsichtbaren zu vertrauen, dem verborgenen Gott. Ein zweites. Gottes Tun ist nachhaltig. Das ist ja so ein Begriff, der heute auch unsere Zeit sehr prägt, die Frage nach der Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir sind oft mit unserer Sicht auf das, was Gott tut, sehr auf das unmittelbare Handeln Gottes fixiert. Ja, wo können wir denn sehen, was er tut? Ganz konkret im persönlichen Leben. Wo greift er ein, um ein Problem zu lösen? Ich habe den Eindruck, wir haben manchmal einen zu kleinen Jesus, der sich im Wesentlichen um unsere Privatprobleme kümmert. Das tut er. Und wenn es hochkommt, noch um unsere Gemeinde. Aber ist es auch der Jesus für die ganze Welt? Für einzelne Menschen, aber nicht nur, sondern auch für diese Erde, für seine Schöpfung. Und als solcher handelt er anders als in unserem persönlichen Leben. Er handelt sehr langfristig mit einer Riesenperspektive. Nach unserem derzeitigen wissenschaftlichen Wissen hat er über 13 Milliarden Jahre sich Zeit gelassen, um das Universum zu erschaffen. 4,5 Milliarden Jahre für diese Erde. Zeiträume, die wir gar nicht denken können. Also was er tut, das hat eine lange Perspektive. Und vieles, was er tut, ist erstmal oberflächlich betrachtet nicht spektakulär. Dass es wieder ein neuer Tag wird, die Sonne noch auf ihrer Umlaufbahn ist, da haben wir uns dran gewöhnt. Es ist nicht spektakulär. Wenn Jesus im Boot aufsteht und im Sturm hinein sagt, Wind sei still, und dann ist Ruhe, das ist spektakulär. Aber ich glaube, das, was Jesus da gemacht hat, oder dass er auf dem Wasser geht, das ist für Gott ja so mit einem kleinen Finger irgendwas, was er tut. Das sind nicht seine großen Wunder. Viel größer ist doch das Wunder, dass die Sonnensysteme Bestand haben und dass dieses komplexe Universum und unsere so komplexe Welt und unser komplexer Körper funktioniert. Das ist doch eigentlich viel spektakulärer. Die Frage war, wer ist der, der auf dem Wasser geht? Das ist der, der über den Naturgesetzen steht. Er kann auf dem Wasser gehen, weil er über den Naturgesetzen steht, aber er setzt sie nicht außer Kraft. Dann wäre das Chaos da. Und er ist der Einzige, der über den Naturgesetzen steht. Und im Johannesevangelium bezeichnet Johannes die Wunder Jesu als Semeion. Und das heißt wörtlich Zeichen. Die Wunder, die Jesus tut, sind sozusagen Fingerzeige, Hinweise, was Gott tun will und was Gott tun kann. Und sagt Jesus, da ist noch viel Größeres, was er tun kann, und auch ihr werdet noch Größeres tun. Also sie sind Augenöffner auch für das verborgene Handeln Gottes. Dass wir in unserem Glauben gestärkt werden, auch zu sehen, er handelt auch im Unsichtbaren, ganz verborgen, scheinbar unspektakulär. Ja, wer sich näher beschäftigt mit der Natur, dem gehen die Augen auf und man staunt. Das ist schon spektakulär, was da alles passiert. Aber die Frage ist, erkennst du die Zeichen Gottes, wo Gott handelt, auch heute in seiner Schöpfung? Und ein drittes. Gott liebt es, durch Stellvertreter zu handeln. Selbst in der Schöpfungsgeschichte heißt es, die Erde bringe hervor Gras und Kräuter und Tiere. Also Gott beteiligt die Erde selbst an seiner Schöpfung. Gott liebt es, dass die Sonne uns die Energie gibt, die wir brauchen auf dieser Erde, und das Licht. Dazu hat er sie geschaffen. Er handelt oftmals durch Stellvertreter. Wir sind nicht die Bienen, die die Blumen bestäuben, sondern die sind dafür da. Und wir können nicht nur unseren Honig haben, sondern auch die Äpfel ernten, jetzt im Herbst und was auch immer. Und er hat uns geschaffen als seine Ebenbilder und das heißt auch als seine Stellvertreter auf dieser Erde, um in seinem Sinne zu handeln, seinen Willen zu tun. Die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen, heißt es am Anfang der Bibel, sie zu beschützen, und wir dürfen sie auch nutzen. Ein Geben und Nehmen, aber nicht ausbeuten. Und dieses Mandat, das Gott den Menschen gegeben hat, und zwar allen Menschen, diese Erde zu bebauen, das hat er nicht zurückgezogen. Er hat nicht gesagt, ihr habt es vermasselt, jetzt nehme ich selbst in die Hand. Nein, sondern dieser Auftrag besteht weiterhin. Und ich glaube, wir müssen Jesus nicht wachrufen oder Gott wachrufen, sondern zurzeit ruft er uns wach und sagt, wacht endlich auf und macht, was ich euch als Auftrag gegeben habe, als Schöpfungsauftrag. Verschlaft eure Aufgabe nicht, die ich euch anvertraut habe. Wir können das nicht, aber Gott hat das Ganze im Blick, die ganze Schöpfung und auch den großen Plan. Aber in diesen Plan gehören wir Menschen hinein. So hat er die Schöpfung gemacht, als seine Mitarbeiter. Und als solche, die ihn kennen, müssten wir doch eigentlich Vorbild sein für solche, die ihn nicht kennen. Es gibt aber viele Menschen, die keine Christen sind, die sind mir in dieser Frage ein Vorbild. In ihrem Engagement, in ihrem Handeln. Und sie helfen mir, in meinem eigenen Alltag gute Wege zu finden, um besser mit der Schöpfung umzugehen, meinen kleinen Teil dazu beizutragen. Ich bin dankbar für alle, die versuchen, politisch etwas zu bewegen und sich engagieren. Und es gab eine ganze Zeit, da haben wir Älteren gesagt, naja, die Jugend, die kümmert sich nur um sich selbst und dreht sich um sich selbst. Die gibt es auch. Die gibt es auch unter Älteren sehr viele. Aber wenn ich mit jungen Leuten spreche, da sind viele sehr, sehr wach. Weil sie wissen, das hat mit ihrer Zukunft zu tun, was hier auf dieser Erde passiert. Und sie versuchen, sich zu engagieren und erkennen, alles hängt mit allem zusammen. Und wir wissen, da helfen keine einmaligen Aktionen. Und wir werden auch nicht die Welt retten mit dem, was wir tun. Wir sollen sie bewahren, soweit wir können, und ihr Gutes tun. Und nicht einfach auf den Totalschaden warten. Und jeder kleine Beitrag zählt. In dieser Predigt ist nicht die Zeit, um in die praktischen Fragen hineinzugehen. Wie setze ich das um? Das sind ja auch viele, viele unterschiedliche Fragen. Und es würde sich lohnen, auch als Gemeinde, sich dafür mal einen Abend Zeit zu nehmen. Wie machst du das? Oder im Hauskreis darüber auszutauschen. Was ist dein Beitrag? Ich bin mit einem 14 Jahre alten Auto hierher gefahren. Das hat eine ganze Menge Macken. Unser letztes Auto hat 17 Jahre durchgehalten. Ich werde im Moment kein E-Auto kaufen, weil die Herstellung eines Autos so viel Energie braucht, dass es wesentlich umweltschonender ist, wenn ich das Ding fahre, bis es auf dem Schrottplatz ist. Ist nur ein kleines Beispiel, aber ist eine Konsequenz, um mit den Ressourcen besser umzugehen. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Das kann man nicht in jeder Situation. Es gibt keine 100% Lösung. Ja? Wir alle schließen Kompromisse und fragen uns, was geht nicht in meinem eigenen Leben. Das sind ja nur kleine Beispiele. Und so könnte man jetzt ganz vieles anführen. Wir haben uns angewöhnt, dass wir, und es schmeckt uns mittlerweile auch sehr gut, dass wir möglichst wenig Fleisch essen, weil das so viel Ressourcen verbraucht, im Gegensatz zu anderer Nahrung, dass wir damit die Erde um ein Zigfaches mehr schädigen, als wenn wir uns anders ernähren. Und da kann niemand einen Schalter umlegen und niemand kann das dem anderen vorschreiben, sondern zu überlegen, was kann ich tun, was ist mein Beitrag, meine kleinen Beiträge. Und mancher engagiert sich auch politisch, damit man an den größeren Stellschrauben drehen kann. Niemand kann alles verändern, sondern jeder kann nur seinen Beitrag leisten. Und damit ein letztes. Eine Schlussbeobachtung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in den Texten Johannes 6. Da heißt es, die Jünger fürchteten sich. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Ziel, wo sie hinfahren wollten. Ich habe das früher immer überlesen. Sie waren viel schneller am Ziel, als sie dachten. Jesus geht neben uns her, aber er erwartet uns auch schon am Ufer. Er ist auch schon am Ziel. Und das ist seine Verheißung, die sich durch die ganze Bibel zieht. Und wenn man darin mal forscht, ist man erstaunt, was dort alles steht, dass Gott mit uns und mit seiner ganzen Schöpfung an sein großes Ziel kommen wird. Das beginnt schon in den ersten Kapiteln nach der großen Katastrophe mit Noah, dass Gott sagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Ja, wir können diese Schöpfung unglaublich beschädigen. Wir können vieles zerstören. Aber wir werden diese Schöpfung nicht kaputt kriegen. Dafür wird Gott sorgen. Und so gibt es viele Verheißungen der Bibel, dann bis zum Schluss der Bibel, wo es heißt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wir werden unsere Zukunft nicht in irgendeiner Art himmelschwebend verbringen, sondern auf einer neuen Erde, wo Gott diese Erde vollkommen verwandelt und erneuert. Petrus schreibt, eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt zwischen den Völkern und zwischen den Menschen, wo Friede ist, wo der Mensch endlich im Einklang lebt mit der Schöpfung und mit seinem Schöpfer. Das ist das Neue, auf das wir zugehen. Und ich möchte gerne auf dieser neuen Erde mit Jesus leben und möchte jetzt das meine tun, dass wir diese Erde so gut erhalten, wie wir es eben können, bis er diese Komplettverwandlung schafft, die wir als Menschen nicht schaffen können. Wir können diese Erde nicht komplett heilen, aber wir können sie ein Stück bewahren und auch ein Stück besser machen. Und wir können es besser machen, als wir es jetzt tun. Und dazu sind wir aufgefordert, gerade als solche, die ihren Schöpfer und Erlöser kennen. Amen.